Und ist ja gar nicht so leicht, einen Parkplatz hier zu finden. Habt ihr alle einen gefunden? Oder seid ihr, kommt schon extra mit Fahrrad wahrscheinlich, ne? Da vorne? Den kenne ich noch nicht. Muss ich mir nochmal genau angucken. Ja, das Lighthouse lebt und leuchtet fröhlich vor sich hin. Ist ja so schön, ein Lighthouse, ein Leuchtturm bleibt ja einfach stehen. Ne? Wenn da jemand sagt, hey, weg da, Lighthouse kann sich nicht bewegen. Sondern die Aufgabe des Lighthouses ist zu leuchten, so, und Orientierung zu geben. Und freue mich sehr über dieses Bild, was ja eben war. Da war das Lighthouse ja zu sehen. Ne? Da stand zu Hause, willkommen zu Hause, Ecclesia. Und vielleicht kannst du das nochmal reinschießen. Guck mal, es ist nett, dass ihr mich so herrlich willkommen heißt, weil hier vorne ist das Lighthouse. So, ne? Also ich merke schon, ihr seid Lighthouse-Fans, das ist richtig gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dieses kleine Häuschen ist ja das ehemalige Pfarrhaus der Martini-Gemeinde. Und das wurde gesamtkirchlich auch schon genutzt. Da waren auch andere Abteilungen der Landeskirche drin. Und jetzt bin ich da halt drin. So, und man hat immer einen netten Blick. Hier auf dem Bild, das ist noch ein älteres Bild, seht ihr ja, das Kühn- und Nagelhaus, das ist schon, sieht schon wieder anders aus. Die Alexander von Humboldt läge hinter dem schwarzen Fleck. Da steht aber jetzt Ecclesia. Ich weiß nicht, dass ihr auch ein Schiff habt vielleicht mit Namen Ecclesia. Und das ist also ein älteres Foto. Aber vielen Dank für diesen netten Willkommensgruß, fand ich sehr, sehr nett. Dankeschön. Ja, das Lighthouse macht ja unterschiedliche Aktivitäten, das wisst ihr ja auch, manches wisst ihr ja auch, aber wir hatten letztens eine sehr kuriose Geschichte. Freitag vor einer Woche war das in Fegesack. Wir sind ja seit 3 Jahren einmal im Monat in Fegesack auf dem Bahnhofsvorplatz. Und wir bauen dann sozusagen, wir machen das mit dem Fahrrad. Wir haben ja sozusagen zwei E-Bikes, große E-Bikes mit so Hängern dran, wo dann das draufsteht von der Gottnet-Aktion, diese grünen Plakate. Und dann bauen wir unser Zeug so auf und es sieht schon richtig nach Regen aus. Und dann ist ja immer so die Frage, also mancher macht daraus ja wirklich immer einen Glaubenstest. Kennt ihr das auch? So, also wir beten für Sonne, aber nehmen trotzdem Regenschirm mit. Ne? Das ist ja manchmal so. Ne? Und Christen sind besonders so wetteraffin und daran machen sie besonders ihren Glauben fest immer. Und mich nervt das. Also Entschuldigung, wenn ich das mal so offen sage. Weil ich manchmal so denke, ey, wenn das so leicht wäre, wenn der Glaubensleben nur mit dem Regen und nicht Regen und Sonne und Wolken zu tun hätte, wie leicht wäre das denn, das Leben? Ne? Würde ich sagen. Naja, wir hatten jedenfalls Leute auch da, die haben, ich habe extra ein T-Shirt angezogen, um zu zeigen, dass ich auch nicht zweifle. Und ich sage, da kommt richtig was runter gleich. Nein, ich habe mein T-Shirt an. Weißt du, so, Glaubens-T-Shirt. Naja, es ist ein bisschen lustig jetzt, aber ihr versteht das so. Ne? Manchmal sind wir Christen so komisch so und denken, nein, ich muss einfach nur mehr glauben und dann hört es auch auf zu regnen. Ja, das ist nicht immer so. So, jedenfalls singen wir gerade. Ich sage, okay, wir bauen die Anlage auf, die Gitarre ist da, wir singen das erste Lied. Ich sage zu meinem Kollegen, ey, beim zweiten Lied müssen wir rennen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir singen mal, O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Und dann singen wir dieses Lied über diesen Platz. Und die Leute steigen in die Busse ein und da sind ja ganz viele, da kommen die Züge an aus Bremen oder Umgebung, dann laufen die Leute über den Platz rüber und wir singen, O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Und ich sage, ey, wir müssen landen, wir müssen abbauen. Und dann kam voll die Wand, die Regenwand. Und es fing an zu prasseln. Wir haben noch gerade so die Anlage abgebaut, meine Gitarre noch schnell irgendwo ins Auto rein und dann haben wir noch die Mikrofone vergessen abzunehmen. Ein Mikrofon kostet 150 Euro. Zwei Mikrofone auf einmal, wir stehen dann unter, ich sag, oh Mann, wir haben vergessen, die Mikrofone abzunehmen. Die laufen jetzt voll Wasser. Alle Leute rannten in die Bushaltestellen natürlich, logisch. So diese Glas Bushaltestellen. Und Leute aus unserem Team aber auch. Klar, wollen ja nicht nass werden. Wer will schon nass werden? Und dann haben sie aber in der Bushaltestelle von Jesus erzählt. Und keiner konnte wegrennen. Also. So. Und das war einfach interessant. und haben Zeugnis gegeben und sogar zum Glauben an Jesus eingeladen. In der Bushaltestelle. Und haben gesagt, wer jetzt Jesus in sein Leben annehmen möchte, der lass uns an der Hand fassen. Und haben sich 8 Leute an die Hand gefasst. Und dann haben sie gebetet, betet mir nach. Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte mit dir unterwegs sein. Mitten im Regen in der Bushaltestelle. So. Und dann denkst du so, okay, ist Regen gut oder nicht? Versteht ihr? Und man sagt so, ey, Gott hat Wege. Weißt du, wir denken manchmal, ach du Scheiße, jetzt regnet das, jetzt müssen wir hier abbrechen und wer hat hier von uns nicht genug geglaubt? Siehst du, Johannes, du hast eine Regenjacke an, du hast gar nicht geglaubt. Ich sage, ja, okay, ich bin so kleingläubig nur. Und ich habe gesagt, mein T-Shirt angezogen und bin mit meinem Cabrio gekommen. Sagt der eine zu mir. Da sage ich, aber du hast das Verdeck zugelassen. Da war schon Zweifel. Okay, also ihr merkt, wir Christen sind manchmal ein bisschen komisch. Ne? Aber wir lieben Jesus Christus. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, wir halten trotzdem fest. Auch wenn wir nass werden, okay? Und manchmal werden wir richtig nass. Und dann verstehst du das gar nicht. Weil ich habe doch um Sonne gebetet und ich dachte, alles wird gut, wenn ich an Jesus glaube. Und dann wird der Herr sagen, ja, alles wird ja auch gut, aber du musst in die Bushaltestelle. Da musst du hin. Und ich kriege dich dann nur hin, wenn ich regnen lasse. Versteht ihr? Und so gehen wir manchmal, wir werden manchmal so geführt. Auch durch Schmerzen in unserem Leben, leider. Leider. Ich hätte es auch gern anders, aber das ist eben so. Und die Sache mit dem Schmerzen ist ja eigentlich auch gut. Also das kommt wieder dieses Beispiel mit der Herdplatte und man verbrennt sich, man zieht zurück, ist ja klar. Wäre ja blöd, wenn du permanent einen Finger verlierst beim Kochen. Oder beim Zwiebelschneiden. Oh, schon wieder ein Stück ab. Ja, so viel hat man davon ja nicht. Ne, wenn du ein Leben lang Zwiebel schneidest, dann geht es nachher gar nicht mehr. Ne? Also die Sache mit dem Schmerz ist schon gut. Dennoch vermeiden wir das natürlich möglichst. Wir wollen das nicht. Ne? Aber manchmal führt auch Schmerz dazu, dass man Dinge in Ordnung bringt dann und sich auf den Weg macht. Und jetzt käme ein schönes Zahnarztbeispiel, müssen wir gar nicht vertiefen, jeder weiß Bescheid. Und dann muss man dahin. Das ist dann so. Und zum Glück hat der eine Spritze. Die wünschen wir uns manchmal auch in anderen Situationen, so eine Spritze, wo man nichts mehr dann merkt. Ne? Aber wie gesagt, das ist gar nicht mein Thema jetzt. Ich sollte ja aber nur kurz was erzählen vom Lighthouse. Mein Thema ist ein ganz anderes. Und ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Bruder, den kleinen Halbbruder von Jesus kennt. Wir machen ein bisschen Bibeltest jetzt hier. Also der kleine Halbbruder von Jesus. Jakobus, höre ich da schon? Richtig? Das war ein kleiner Bruder. Da gab es noch einen. Judas. Im Englischen heißt das Jude. Die englisch sprechende Welt sagt nicht Judas. Die sagen, was Judas? Judas ist doch der, der Jesus verraten hat. Ja, aber im Deutschen steht Judas. Also, und der hat einen Brief geschrieben, ganz kurz, kompakt. Und mit dem habe ich mich lange Zeit jetzt gerade in den letzten Monaten beschäftigt. Ich habe den nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag gelesen einfach so. Weil der ist so auf den Punkt in unsere Zeit hinein, empfinde ich. Sie hat nur ein paar Verse, das ist nur ein Kapitel, ganz kurz. Und er beschreibt unter anderem die Zeichen der letzten Tage, der letzten Zeit. Und das hat mich beschäftigt und deswegen heißt meine Predigt so hier, genau, danke, da oben, dass ihr mitkämpft. Die Anzeichen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt. Und darüber würde ich mit euch gerne mich jetzt eigentlich unterhalten. Das hat jetzt nichts mehr mit Regen und Sonne zu tun. Aber und würde euch einfach in diese Gedanken mit hineinnehmen. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, und ich meine, auch seit gestern ist ja wieder, auch durch die Auseinandersetzung jetzt wieder, durch den Angriff auf Israel, und jetzt diese kriegerische Auseinandersetzung, die jetzt dort wieder passiert und es werden auf beiden Seiten sterben unschuldige Menschen. Und es ist einfach ein Drama. Es ist wieder ein Drama, wie an anderen Brennpunkten überall auf dieser Welt. Von manchen hört man ja gar nichts. Und trotzdem sind Tausende von Menschen betroffen. Und wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer dunkel werdenden Welt. Das muss man auch sagen. Und so gibt es immer wieder so, Jesus beschreibt das ja als Wehen, Geburtswehen. So, nun kann ich dazu am wenigsten was sagen, weil ich ein Mann bin. So, aber manche Frauen, ihr wisst das noch, wie das auf einmal anfängt. Und darüber würde ich mit euch gerne reden, würde noch mal einmal beten und dann steigen wir ein und werden uns durch die Bibel arbeiten heute. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um zu retten, was verloren ist. Wir danken dir, dass du gekommen bist, dass wir nicht in der ewigen Verdammnis landen müssen, sondern du hast dein Leben gegeben, du hast dafür bezahlt, dass wir frei werden dürfen und in Freiheit dann bei dir sein werden. Du kaufst uns frei, du hast uns frei gekauft und unser Vertrauen, unser Glaube ist das, was wir in die Waagschale legen, mehr ist es nicht. Und das an Regentagen und an Sonnentagen und auch an Tagen, wo wir gar nichts verstehen. Wir wollen dich bitten, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen, nicht daraufhin stöhnen und mutlos werden, sondern ermutigt sind, weil wir wissen, dass du bald kommen wirst und darauf freuen wir uns. Amen. Was wichtig ist für uns Christen, ist, dass wir immer aus der Retroperspektive die ganzen Geschehnisse sehen. Und deswegen hat uns unser Herr nicht dumm gelassen. Das ist so herrlich, dass wir wissen, du brauchst ja nur die letzte Seite der Bibel aufschlagen. Und weißt du, wie die Bibel endet? Eins der letzten Sätze habe ich euch auch mitgebracht. Was steht da? Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und was ist unsere Antwort? Komm. Ja, komm. Ja, komm. Das ist unsere Antwort. Und das ist diese Perspektive bei all dem, was wir erleben, was wir sehen, was wir an schönen Dingen haben, wo wir wissen, auch das wird vergehen, aber auch das nicht so Gute. Wir brauchen, das bedeutet, wir brauchen keine Angst haben. Und das ist so wichtig. Und egal, ob es noch eine Pandemie geben wird und egal, wenn auch uns mal hier das Dach wegfliegt, natürlich kämpfen wir ums Leben, kämpfen ums Überleben, natürlich wollen wir Frieden stiften, natürlich wollen wir helfen, uns einsetzen und sagen nicht, oh, Pech gehabt, na gut, dann brauche ich ja nicht mehr eine Ampel beachten, fahre ich halt bei Rot. Pech gehabt? Nein, sondern wir halten uns natürlich an dem Lebenserhaltenden, ist ja ganz klar. Wir werden nicht fatalistisch, aber wir wissen, dass wir in einem Zuhause sind, wie eure Gemeinde ja auch so sagt, willkommen zu Hause. Wir sind in einem Zuhause, in einem Boot, in einer Arche. Und ihr habt jetzt ja Noah als Praktikanten hier bei euch. Das ist das Alte Testament. Ne? So. Und da könnt ihr euch immer wieder erinnern. Noah hat 120 Jahre. Nicht dieser Noah, sondern der andere Noah. Was war das Ergebnis? Nur seine Familie konnte er retten. 120 Jahre. Wir denken manchmal, ich kann ja nichts bewegen. Ich meine, was hat der denn gedacht? Und da musste er noch so ein komisches Schiff bauen. Also die Leute haben sogar was gesehen. So, also, wie kommen wir jetzt auf Noah? Ich wollte damit nur sagen, wir sind in einem Zuhause, in einem Boot, in einer sicheren Umgebung. Wir sind in der Arche. So. Und wir retten, was zu retten ist. Das ist die Mission, auf der wir sind. Das ist die Mission Jesu. Und er sagt, das wird einmal ein Ende haben, denn die Bibel ermutigt uns ja, ein Leben zu führen in dem Bewusstsein, Jesus wird wiederkommen. Mein Leben wird enden Oder Jesus kommt und dann endet mein Leben auch hier auf dieser Erde. Und darüber möchte ich mit euch einige Gedanken austauschen. Denn die Bibel sagt uns, was kurz vor seiner Wiederkunft passieren wird. So, und da gibt sie uns einige Ansagen. Und deswegen bedeutet das, das ist das Thema der Endzeit. Mit diesem Thema kann man unheimlich viel Geld verdienen. So, da gibt es Bücher. Können man Bücher schreiben und dann alle Christen kaufen diese Bücher, oder viele Christen. Und dann kannst du viel Geld verdienen, mit so Serien möglichst. Ne? Und dann kannst du so und so und so und dann kann man das ausstaffieren. Und das haben auch manche gemacht, also, und sind dadurch sehr reich geworden. Aber das ist gar nicht jetzt hier mein Anliegen heute, sondern ich möchte einfach uns ein wenig mit hineinnehmen in diese letzten Tage, so heißt diese Zeitspanne. Es ist eine Zeitspanne, und die letzten Tage, habe ich euch auch auf der Folie, kann man das sehen? Guck mal, die letzten Tage beziehen sich worauf? Auf das, ich sag mal, auf Weihnachten, ne? Feiern wir bald wieder. Vor 2000 Jahren. Und auf das zweite Kommen Jesu. Auf die Wiederkunft. Das heißt, wir leben seit wie vielen Jahren in den letzten Tagen? Das ist eine lange Zeitspanne, merkt ihr? Letzte Tage? 2000? Moment. Und dann kennt ihr ja auch diesen Bibelvers, der Petrus, der ist ja auch ein Experte, den zweiten Petrusbrief könnt ihr genauso mit dem Judasbrief lesen. 3 Kapitel voller Energie und Kraft in diese Zeit, in der wir leben. Und er sagt, ja, für Gott sind 1000 Jahre wie? Er ist ja gerade 2 Tage weg. Versteht ihr? Also, für Gott ist Zeit was ganz anderes als jetzt für uns. Dennoch, was passiert nicht nur in dieser Zeitspanne? Und Paulus, selbst Paulus, und wenn wir den Thessalonicher Brief lesen, dann sehen wir schon, hey, das war auch schon ein Thema für die Christen damals. Wann kommt denn Jesus wieder? Er hat doch gesagt, er kommt wieder. Wann kommt er denn? Das ist so, wie als wenn du mit den Kindern in Urlaub fährst und die Kinder fragen nach 5 Minuten, Papa, sind wir da? Ja, und die Sohn sagt, nein. Wann sind wir denn endlich da? Und Paulus sagt auch, nein, wir leben in Erwartung. Hey, wir leben in Erwartung. Und da heißt es, die Wiederkunft Jesu wird beschrieben als der Tag des Herrn. Also wir klären jetzt einfach einige Begriffe, okay? Also letzte Tage sind 2000 Jahre. Dann gibt es den Tag des Herrn. Schaut mal, da steht in 2. Petrus 3, Vers 10, der Tag des Herrn wird kommen. Und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Ich weiß nicht, ist bei dir schon mal eingebrochen worden? Wir haben das schon erlebt. Und dann denkst du, hätte ich das gewusst. Aber so ist es ja meistens so. Oder wenn dir dein Fahrrad geklaut wird, oh, dann hätte ich da. Aber du kannst ja nicht tagelang neben deinem Fahrrad stehen. Und hoffen, dass da mal einer kommt und dann hast du ihn. Aber man wünscht sich. Aber er sagt hier, wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden in Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Das schreibt der Petrus. Also auch der Petrus hat Insider-Informationen. Auch interessant. Wir können davon ausgehen, dass die 40 Tage, die Jesus noch auf der Erde lebte, bevor er gen Himmel fuhr, hat er seine Jünger geschult und hat ihnen Dinge offenbart. Oder auch darüber hinaus, natürlich, wir wissen das, Gottes Geist macht uns Dinge klar. So, das heißt also, zwischen dem ersten und zweiten Kommen, das sind die 2000 Jahre, sind die letzten Tage. Und wir können sehen, dass Gottes Prophezeiung über das erste Kommen Jesu, das hat er ja vorausgesagt, da gibt es diese vielen Prophezeiungen, haben wir schon heute eben gehört. Andreas hat Prophezeiung eben schon erwähnt, über das erste Kommen Jesu. Ne, dann lesen wir von Micha, Prophet Micha, von dem Ort Bethlehem, wir lesen von der Jungfrauengeburt in Jesaja. Und wir, also diese ganzen Voraussagen sind erfüllt worden beim ersten Kommen und wir können uns deshalb darauf freuen, dass die verbleibenden Prophezeiungen, die Voraussagen über das zweite Kommen, das letzte Kommen des Herrn Jesu, auch erfüllt werden. Und Jesus sagt selber in dem großen Kapitel Matthäus 24, also Hausaufgabe Judasbrief, 2. Petrus und Matthäus 24. Okay, also, wenn ihr mögt, in der kommenden Woche. Da steht Matthäus 24, 35, 36, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Also wenn jemand mal sagt, ich weiß es, dann kannst du gleich sagen, okay. Weißt du nicht. Das hat übrigens Jesus gesagt. Und du bist nicht mehr als er. So. Dennoch spricht Jesus über diese Geburtswehen. Das macht er auch in Matthäus 24. Und er spricht auch von der Zunahme des Bösen. Davon spricht er auch. Und das kannst du selber nochmal nachlesen in Matthäus 24. Und er spricht auch von diesen Geburtswehen. Und das war so, als wir geboren wurden, also irgendwann war es nicht mehr auszuhalten. Und dann setzen die Wehen ein. Und auch in diesen gibt es Phasen. Und erst ist es ja langsam und dann überlegst du, wenn es das erste Mal ist mit deinem Partner, fahren wir jetzt oder fahren wir nicht ins Krankenhaus? Und diese ganzen Geschichten. Bis der Druck zu groß wird und dann, dann kommt die Geburt. Und Jesus sagt, es ist so wie die Geburtswehen. Und was sind jetzt die Anzeichen? Und ich habe euch 6 Anzeichen mitgebracht, bevor Jesus wiederkommt. Und es sind böse Aktivitäten, es sind teilweise dämonische Aktivitäten und es ist wie die Presswehen bei einer Geburt für neues Leben. Und das bedeutet, wenn Jesus sagt, es gibt diese Geburtswehen, das bedeutet, es entsteht was Neues. Und deswegen sagt er, Himmel und Erde werden vergehen und etwas Neues kommt. So wie wir es eben auch in dem anderen Bibelvers schon gelesen haben, wo auch da von dem Ende dieses Planeten gesprochen wird. Das ist krass. Und ihr wisst ja, wie der Kampf um diesen Planeten gerade aussieht und wie Menschen versuchen, auch daran festzuhalten und zu retten. Und es ist gut, ich sag mal, dass wir sorgsam mit ihm umgehen. Aber wir wissen, es wird ein Ende haben. So macht es uns die Bibel klar. Es wird dunkler, bevor das Licht der Welt seinen ganzen Glanz entwickelt und scheinen lässt. Das Erste ist als Anzeichen ist die Zunahme, ich habe das mal so genannt, von Stress, Angstzuständen und psychischen Erkrankungen. Und ihr könnt bei euch im Kopf immer einen Haken machen oder nicht, oder ein Fragezeichen. Aber es ist interessant, ich habe jetzt keine Statistik dabei, aber das kannst du leicht googeln, psychische Erkrankungen, wie die Kurve verläuft. Oder die Ausbildung, um psychische Erkrankungen zu heilen. Wie viele Leute das wollen, weil man einfach sieht, man hat einfach an der die Erkrankungen der Seele nehmen zu. Und der Paulus schreibt das an seinen jungen Timotheus. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit wird. Und dieses Wort schlimme Zeit, da steht im Griechischen, es ist ein seelischer Angstzustand, Belastung, Depression, Angstzustände. Es ist interessant, dass dieses Wort hier sozusagen hineinkommt. Und dann beschreibt Paulus vor 2000 Jahren, also knapp, beschreibt er, welche Zeit. Und wenn wir jetzt weiterlesen, denken wir, oh, meint er uns? Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Also Stichwort Selfie. Ne? Immer ich in der Mitte. Immer ich in der Mitte. So, also das ist schon unsere Natur sowieso. Aber hier potenziert sich das jetzt. So, geldgierig. Okay. Großtürisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Also willkommen in den Social Media. Das merken wir. Also das Wort Shitstorm hat es ja nicht in die Bibel gebracht. Ne? Aber das ist das, was er meint hier. Ja. Und wir wissen, wie schnell sich etwas entzünden kann. Und das kriegst du nicht mehr eingefangen. Und die Leute kotzen sich aus durch diese kleinen Devices, die wir so haben. Durch diese mobilen Geschichten. Eltern nicht mehr gehorchen. Undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das ist ein Zeichen der Zeit. Es ist ein Zeichen der letzten Tage. Okay? Und wir merken, wow, das ist Pressure, das ist Druck. Das, manchmal sagen wir, oh, beschreibt er gerade mich? Merkt ihr, wir brauchen Veränderungen in unserem Leben. Und deswegen sind wir hier, deswegen sind wir gekommen, weil wir wissen, die Gnade ist allein bei Jesus, weil er macht uns gesund, er macht unser Herz gesund, er macht unsere Seele gesund. Und wenn nicht hier, dann wo? In der Ewigkeit. Ein zweites Kennzeichen, Zunahme von Spöttern, die die Bibel und die und diejenigen, die an sie glauben, lächerlich machen. Kann man da einen Haken setzen? Da würde man sagen, oh, wo findet sowas statt? So, du kannst du sagen, okay, im Fernsehen? Bei Comedians oder in Talkshows oder in Filmen oder in der Presse? Also wo sehen wir? Sehen wir eine Zunahme? Ich würde sagen, man sieht eine Zunahme. Man merkt, ja, boah, das tut ja manchmal richtig weh. Und du denkst, soll ich jetzt was sagen? Merkst du das in deinem Umfeld vielleicht auch? Wie sollen wir reagieren? Das ist ja dann auch die Frage. Es fällt schwer, dann manchmal freundlich zu bleiben. Ne? Aber das ist ja der Counter-Attack, ist ja Freundlichkeit. Aber dennoch dürfen wir sagen, was wir glauben und wofür wir stehen. Aber der Spott, und das schreibt auch der Petrus, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist. Erleben wir. Denen nichts heilig ist. Und dann sagen wir, oh, wir merken das. Und darunter leiden wir. Und das ist ein Schmerz, da kannst du sagen, lieber mal einen Platzregen und ordentlich nass werden, trocknet sich wieder ab und dann ist gut. Aber wir merken, nein, wir leben und das kann uns richtig runterziehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht runterziehen lassen davon. Ein weiteres Anzeichen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, das dritte, eine Zunahme von Angriffen gegen die christliche Moral durch die, die zum Vergnügen insbesondere zu sexuellen Sünden ermutigen. Es ist alles beliebig geworden. Auch das merken wir. Und da sind wir in dem Judasbrief drin, das ist Judas 18, also Judas nicht 1, hat ja nur ein Kapitel, habe ich erzählt. Vers 18, in der letzten Zeit, auch hier wieder, ne, in der letzten Zeit, also die letzten Tage, in der letzten Zeit werden respektlose Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Also das bedeutet, je mehr wir an das Ende kommen, an dem Punkt, wo sich der Wind zu drehen beginnt, dass Menschen sagen, dass sogar die Bibel böse ist. Dass die Bibel das patriarchalische Konzept promotet, homophob ist, dass es intolerant ist, die Bibel ist intolerant und man macht sich nicht mehr nur darüber lustig, sondern man geht dagegen vor. Auch das wird erlebt. Und es wird begonnen, diese Dinge auseinanderzunehmen. Gewisse theologische Positionen auseinanderzunehmen. Weil es angeblich zerstört und böse ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, schon mal davon gehört hast, wovon gelesen hast. Und dann heißt es hier, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Das heißt nach eigenen sexuellen Vorlieben, ohne Maßstab mehr. So wie man halt fühlt und so wie es halt auch gelebt wird und auch ausgesprochen wird. Also auf jeden Fall nicht so, wie es die Bibel beschreibt und den Rahmen vorgibt. Und das sind Kennzeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Und die Geburtswehen seines Kommens nehmen zu. Das vierte, eine zunehmende Liebe zu falschen Lehren und ein Hass auf Menschen, die die Bibel wörtlich und inhaltlich als wahrnehmen. Und da heißt es, das ist ein ganz bekannter Spruch, selbst der Paulus sagt das schon deinem jungen Timotheus, es wird eine Zeit kommen, also die war damals noch nicht da, aber jetzt ist sie da, würden wir sagen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Weißt du, wenn du was nicht ertragen kannst, dann wehrst du dich dagegen. Und dann ist ja nicht so, ja, kann ich nicht ertragen. Nein, sondern du wehrst dich dagegen. Und sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zuwenden. Das heißt, sie werden selbst Geschichten erfinden und machen sich einfach die Geschichten vielleicht schön. Der Paulus schreibt das vor 2000 Jahren an Timotheus. Und je dichter das Kommen Jesu herankommt, umso deutlicher wird es, dass christliche Leute auftreten und den Leuten nach dem Mund reden. Und man merkt, dass sie nicht mehr etwas sagen, was Gottes Wort sagt, sondern was gerade durch den Zeitgeist angesagt ist. Weil man ja niemanden irgendwo verletzen will. Weil man ja niemand zu nahe treten will. Und das ist ein Zeichen des Endes der Endzeit. Mittlerweile betrifft das ganze Denomination. Die Dinge sagen, wir nennen das Aufweichen, Theologie wird aufgeweicht, und die sagen, nein, so kann man das heute nicht mehr sagen. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter, das ist ein beliebtes Argument. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Wo du sagst, Moment mal, die ersten Christen, was haben die denn geglaubt? In den ersten Jahrhunderten, was haben die denn geglaubt? Was haben die gelebt? Was haben die gepredigt? War das falsch? Die nicht mehr die Bibel treu lehren, sondern die heilsame Lehre verlassen. Also die Lehre von Rettung, die Lehre von Sünde, dass Jesus die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hat und dass wir nicht ewig verloren gehen, dass wir nicht in der Hölle landen müssen, die nicht für Menschen gemacht ist, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Und wir sind aber durch den Sündenfall auf dem Weg dorthin, können aber in die Arche kommen, können aber zu Jesus kommen. Und deswegen gebraucht er ja dieses Bild aus dem Alten Testament mit den Giftschlangen, erinnert ihr euch? Das Volk Israel wurde gebissen und was musste Mose machen? Eine eiserne Stange, eine eherne Stange auf den Stab und man braucht, was musste man machen? Nur anschauen. Und Jesus benutzt dieses Bild, um dem Nikodemus zu erklären in Johannes 3, weil der kapiert nicht, Jesus, wie kommt man denn ins Reich Gottes? Ja, du musst von Neuem geboren werden. Wie geht das denn? Sagt der Nikodemus, der Fachmann. Und Jesus sagt, ey, das ist wie Mose, die Schlange erhöhte, muss der Menschensohn erhöht werden. Und dann kommt dieses bewegende Wort aus Johannes 3,16 und dann gibt es aber auch Johannes 3,17, wo es nämlich weitergeht und sagt, Gott wird auch richten. Es gibt auch eine Entscheidung dagegen. Und deswegen, wenn sie die Lehre, die heilsame Lehre nicht ertragen und sie niedermachen, wird das Wort Gottes verbogen. Das bedeutet wiederum, dass es blinde Blindenführer gibt. Das bedeutet, Menschen wird nicht mehr der Weg in den Himmel gezeigt. Und das bedeutet, dass Menschen eine falsche Information bekommen. Fake News nennen wir das. Weil die heilsame Lehre wird verlassen. Deswegen zum Beispiel, und darüber freue ich mich riesig, werden wir gleich in eurer Nachbarschaft, ihr habt davon schon gehört, eine theologische Ausbildungsstätte initiieren für junge Menschen, dass sie Theologie lernen und dass sie Menschen auf den Weg in den Himmel helfen und das verkündigen, was die Bibel lehrt. Und dieses Bild habe ich mir nicht ausgesucht hier, das ist schon wieder dieses Bild. Ihr seht das. Also ihr seid voll im Trend hier. Weltklasse. Schon wieder Martini-Gemeinde da um die Ecke, Lighthouse. Ne? Und ihr kennt diese Flyer. Ihr Lieben, die das nicht betrifft, betet bitte für diese Ausbildung. Dass das in Bremen in Existenz kommt ab September. Wir suchen 10 bis 12 junge Menschen im norddeutschen Raum, die das machen. Montag und Dienstag ist ein duales Studium. Wenn du jemanden kennst, wenn du selber überlegst, schau dir das mal an. Frag den Herrn, ist das mein Weg? Und das ist so, wie Noah das ja auch macht. Noah ist bei dem IGW, das ist ein ähnliches Institut, vom gleichen Gründer. Und das ist sozusagen Studium und Praxis, um dann auch weiter in der Gemeinde mit dabei zu sein. Jetzt, das war ein kleiner Exkurs hier. Also wir brauchen die gute heilsame Lehre. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ein weiteres Zeichen, das war jetzt die 4, jetzt kommt die 5 von 6. Eine Zunahme von Menschen, die antichristlich sind und einen massiven falschen christlichen Glaubensabfall, der den Weg für den Antichristen ebnet. Das ist ein ziemlich langer Satz hier. Ich habe überlegt, wie kann man das am besten nochmal rüberbringen, aber die Geschichte ist so, mein Namensvetter Johannes, auch der hat Insider-Informationen, wie der Petrus auch, und schreibt die auf. Und er sagt, Kinder, die letzte Stunde ist da, der nennt das auch Stunde, also die letzte Zeit der letzten Zeit, der letzten Tage. Und dann heißt es, und das fand ich nochmal interessant, das zu lesen, ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Das ist eine interessante Information. Wo kommt der Antichrist denn her? Das ist interessant. Aus unserer Mitte. Sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Gut, jetzt zum Verständnis. Wir versuchen das hier auseinanderzunehmen jetzt. Also, der Antichrist ist eine Person. Der wird kommen. So sagt es die Bibel. Ein Gegenpart zum Christus. Ein Antichristus. Und der bewirbt nicht das Königreich der Himmel, sondern das Königreich des Bösen. Und es wird ein Mensch sein, der von Satan besetzt, dämonisch besetzt, mit Macht, mit unheimlich viel Kraft. Und er wird gesteuert, ein Mensch mit unglaublicher Autorität und Kraft. Wird irgendwann kommen. Klammer auf, es gibt theologisch verschiedene Systeme. Wann wird das sein? Dann spielt das tausendjährige Reich, die Trübsal spielt eine Rolle. Über diese ganzen Themen spreche ich jetzt gar nicht. Ich will euch einfach nur einen groben Überblick geben. Und was ich interessant fand, wo kommen diese Christusfeinde denn her? Was sagt hier der Johannes? Aus unserer Mitte. Das fand ich interessant. Leute, die die heilsame Lehre verlassen und plötzlich sich dagegen kehren. Nun, das, wir merken, diesen antichristlichen Geist merken wir schon. Und die antichristlichen Positionen, die überall gepusht werden, merken wir auch. Wir leben in einer Zeit, wo wir denken, boah, die Scholle wird eng, wird klein für christliche Positionen. Und in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien, in der Bildung, überall merken wir die antichristlichen Strömungen. Das merken wir. Wichtig, das muss uns Christen keine Angst machen, denn Jesus wird kommen und das sortieren. Okay? Wir müssen das nicht sortieren. Wir leiden darunter. Wir beten trotzdem, dass das Licht in das Dunkel hineinscheint. Wir lieben die Menschen. Wir durchblicken das System. Das ist ganz wichtig. Wir müssen hinter den Menschen schauen. Der Mensch ist, der dich gerade fertig macht oder der dich gerade rechts überholt, ist ja auch furchtbar, Todesstrafe. Ne? oder der dir irgendwie schräg kommt, dann sind wir erstmal aggressiv selber und denken, oh, was machst du? Aber wir müssen dahinter blicken. Versteht ihr, das sind Angriffe auch aus dem Reich des Bösen. Wir müssen dahinter blicken. Wir sind nicht gegen Menschen, das ist nochmal ganz wichtig. Versteht ihr? Sondern es gibt da fehlgeleitete Menschen und wir wissen das selber, wie wir selber in uns auch immer mal wieder das Böse haben und merken, wie wir selber auch in unserem Charakter auch ganz schön explodieren können. Ne? So, du sitzt vielleicht neben einer Person, die manche explodieren nur nach innen, so, aber explodieren auch und manche nach außen. So, und dann sitzt du lieber mal drei Stühle weiter links. Ne? So, und wir leben unter der Gnade. So. Und wenn das Böse entfesselt wird, dann sehen wir, da brauchst du nur die Zeitung aufmachen, wo ist das Böse entfesselt? Siehst du das? Und ich habe jetzt hier ein sehr prominentes Nachbargebiet, muss man überlegen, ich glaube, da ist es, auf dem Platz dort, wo du siehst, was Schuld und Sünde verursachen. Es zerstört Menschen. Und da kannst du es live miterleben, wie Schuld und Sünde und das Böse Menschen zerstört. Und dieser Druck, diese Dunkelheit wird zunehmen. Wir müssen es leider so sagen. Wir reden gern von Erweckung und von alle werden Christen. Das wird so nicht geschehen. Die Bibel sagt, gibt uns ein anderes Bild. Es wird kommen, dass das Licht wird siegen. Der Sieg Jesu, hier ist das Kreuz, ist erfolgt. Aber wir sind berufen, in diesen letzten Tagen das Licht leuchten zu lassen. Das ist eine Ehre. Ich weiß nicht, ob du das so empfindest. Es ist eine Ehre, in dieser Zeit als Christen leben zu dürfen. Und es gab immer in der Geschichte Zeiten, da war es richtig schwer und manche haben ihr Leben gelassen sogar. Und ihr wisst, auch die ersten Christen, viele haben ihr Leben lassen. Sie haben gesagt, nein, ich bleibe dabei. Ich halte daran fest. Und wir sind jetzt in diesen letzten Tagen und wir dürfen die Hände falten und dafür beten, dass das Reich Gottes weiter durchbricht. Und wir dürfen dem Reich des Bösen widerstehen in der Kraft Jesu. uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen, haben wir eben vorhin gesungen eben, ne? Versuchst zu singen. Ich kannte viele Lieder gar nicht so, aber und hineinzuwirken in diese dunklen Bereiche hinein. Okay, letzter Punkt. Eine Zunahme von Reichtum, Komfort und dem Gefühl, dass Gott für ein erfolgreiches Leben oder die Sorge um die Ewigkeit gar nicht notwendig ist. Wir brauchen keinen Gott. Mir geht's doch gut. Mein Kühlschrank ist voll. So alles da. Jakobus 5 beschreibt das interessant. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ich habe mal den Luther-Text genommen, weil der ist so kraftvoll. Also wenn du den in der Hoffnung für alle liest, dann verstehst du ein bisschen mehr. Also Jakobus sagt, ihr verlasst auf euer Geld und es wird aber euch durch die Finger zerrinnen. Und es wird euer Leben nicht retten, es wird euer Fleisch fressen. Das ist ein harter Ausdruck hier. So. Und ihr habt eure Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Auch wieder hier, die letzten Tage. Interessant. Und es ist so. Es geht einfach um, wir wollen mehr. Und ist das Bankkonto voll, kann ich ruhig schlafen. Aber das ist der falsche Schwerpunkt. Der falsche Schwerpunkt. Natürlich sollen wir mit Geld gut umgehen. Es gibt die 10-10-80-Regel. Das ist eine andere Predigt, wäre das jetzt mal. Kann Andreas mal drüber predigen, die 10-10-80-Regel. So. Das ist ein gutes Thema vielleicht mal, weil wir mit Geld gut umgehen sollen. Aber nicht so, wie es hier beschrieben ist. Und das ist ein Zeichen. Reichtum, Komfort, wir brauchen keinen Gott. Leben wir in diesen Zeiten oder nicht? Macht das Sinn? Kann man sagen, ja. Aber wichtig. Erstens, wir wollen standhaft bleiben. Der Counterattack, der Gegenangriff ist liebevoll, freundlich, barmherzig, weil aus diesen Dingen leben wir. Wir müssen nicht sagen, wir sind viel besser. Nein. Manchmal sind es nur Millimeter. Auch in unserer Seele, Verschiebung, Millimeterverschiebung können uns in den Abgrund ziehen. Das sind manchmal nur, das kann auch ein Ereignis sein. Das kann ein Trauma sein. Und auf einmal zerrinnt dein Leben und deine Seele gelangt ins Wanken, was auch immer. Nein, wir leben aus dieser Gnade. Wir wissen, er kommt wieder, Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber ich habe euch noch mal den Vers aus Offenbarung 20, damit sind wir gestartet, damit landen wir. Jesus sagt, ja, ich komme bald und wir sagen, ja, Maranatha, das ist dieser Ausruf, ne? Maranatha, ja, komm, Herr Jesus, komm. Und wenn es jetzt übermorgen ist oder morgen, was sagen wir dann? Endlich! Mensch, wir warten schon, oder? Da sagen wir doch, endlich kommt das Reich Gottes. Ne? Endlich wird alles gut. Endlich werden die Toten auferweckt. Endlich werden die Krankheiten geheilt. Endlich werden die Tränen. Endlich, sagen wir. Da sagen wir, Halleluja, endlich. Weißt du, und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Also keine Sorge haben. In der Pandemie haben wir ja festgestellt, wow, Mann, die großen Glaubenschristen, was haben die da manche auf die Hinterbeine gestellt, haben Angst gehabt. Ja, der Herr weiß es doch. Ist es ein Virus oder ist es eine Bombe oder ist es einfach, ich schlafe im Bett und wache am nächsten Morgen nicht mehr auf? Keine Ahnung. Manche leben ja schon in der Bonuszeit, ich sehe das. Über 80 Jahre ist Bonuszeit. Der Mensch wird 70 oder 80. Manche lebt im Bonus. Mein Vater lebt im Bonus. Ich sage, Vati, du lebst im Bonus, bist 90 Jahre alt. Mein Vater, meine Mutter. Ich sage, Mann, wie lebt sich's im Bonus? Oh, schwer. Willst du Bonus? Versteht ihr? Wir Christen, versteht ihr? Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Natürlich tut Tod weh. Abschied nehmen tut weh. Schmerz. Und dann weinen wir. Ganz klar. Aber am Ende dürfen wir uns freuen. Und deswegen wollen wir weiter retten. Ich habe noch einen Vers habe ich noch mitgebracht. Vielen Dank für euren Job da oben. Guck mal hier, 2. Petrus 3, Vers 9. Guck mal. Man würde ja sagen, hey, ja, kommt da jetzt?